Geschätzte Damen und Herren, Punkt 19.30 Uhr startet der erste Kepler-Salon von 2020 mit Mikros, die nicht nur funktionieren, sondern die wirklich funktionieren nun, und mit einer farblich nicht abgesprochenen Präsenz, würde ich einmal sagen, hier vorne. Der heutige Salon hat ein wunderbares Motto, nämlich die Kraft der Gemeinschaft. Und bevor ich meinen ganz besonderen Gast vorstelle, Sie wissen die allgemeinen Worte, die den Kepler-Salon immer einleiten, werden Sie Freunde des Vereins des Kepler-Salons, sage ich an dieser Stelle immer, sehr herzlich. Und nach der Veranstaltung sei die Bar für Sie auch ein Platz zum Austausch. Die Bewirtung liegt in unseren eigenen Händen, das heißt, alles, was über die Bar konsumiert wird, kommt letztlich diesen Veranstaltungen hier zugute. Wir sind über jede Wortmeldung aus dem Publikum höchst erfreut, und um dieser nicht verlustig zu werden, bitte ich Sie, das Mikrofon zu verwenden, das herumgereicht wird, weil unsere Veranstaltungen auch immer aufgezeichnet werden. Es ist ein Würfel mit dem JKU-Logo oben. Mein Name ist Karin Wagner, und zu meiner linken Seite begrüße ich ganz, ganz herzlich Angelika Hagen. Angelika Hagen, eine Frau mit vielen, vielen höchst qualifizierten Kompetenzen, Musikerin, Supervisorin und Sozialwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Sozialkapitalforschung. Bis 1981 spielte sie die Violine im Hagen-Quartett, nicht irgendein Streichquartett, sondern weltweit eins der führenden Streichquartette. Und sie sattelte aber in gewisser Hinsicht um. Nach internationaler Konzertkarriere studierte sie Ethnologie, Verhaltens- und Sozialforschung in Wien. Gemeinsam mit Professor Ernst Gehmacher hat sie eine Methode entwickelt, Sozialkapital in Gemeinden, Unternehmen, Schulen und anderen Gemeinschaften zu messen, zu interpretieren und vor allem zu stärken. Sie verbindet ihre Beratungstätigkeit mit wissenschaftlicher Forschung, Seminar- und Vortragstätigkeiten und auch künstlerischen Projekten. Angelika Hagen, herzlich willkommen hier bei uns im Salon.
Danke. Bin ich an der Reihe?
Ja.
Gut. Sehr schön. Ja, dann, ich möchte mich sehr herzlich bedanken für diese Einladung. Das ist ja wirklich ein schöner, ein ganz besonderer Ort. Der Norbert Ravöger hat mir schon angekündigt, es sind alte Räume, 500 Jahre, und ich habe gesagt, das war ja dann damals zu Keplers Zeiten eigentlich so eine Art Neubau. Ja, also ganz prächtig. Und jetzt auch diese, ich bin zum ersten Mal hier, mein Lebensmittelpunkt ist ja Wien, aber so wie auch Karin Wagner das eingeleitet hat, merke ich schon, dass das hier ja ein Verein sowieso auch ist, aber auch eine Art Gemeinschaft. Und das ist ja im Grunde genommen auch schon etwas, was uns direkt klar in dieses Thema die Kraft der Gemeinschaft bringt. Und wir werden im Laufe des Abends sicher auch noch Gelegenheit haben, die Aspekte dieser Verbindung mit Kepler und der Kraft der Gemeinschaft auch noch zu entdecken oder besser noch aufzudecken. Denn diese, sagen wir mal, spirituelle Ägide von Johannes Kepler wirkt in irgendeiner Weise ja ganz sicher noch bis jetzt. Zumindest mir fällt sicher einiges dazu ein. Ich leite diese Gedanken zur Kraft der Gemeinschaft bewusst ein jetzt mit einem Märchen. Märchen haben eine archetypische Kraft, und die Aktualität von Märchen, die geht immer auch über Zeiten hinweg, und Märchen sind einfach auch ein Teil des kollektiven Unbewussten, und wir wissen oft die Wahrheit dieser Märchen ganz tief in unserem Herzen drinnen. Und dieses Märchen geht so. Ein Rabbi kommt zu Gott und sagt, Herr, ich möchte die Hölle sehen und auch den Himmel. Und der Schöpfer sagt, gut, nimm Elia als Führer, er wird dir beides zeigen. Darauf geht Elia mit dem Rabbi und sie kommen an eine Tür. Elia öffnet die Tür und es ist hier ein ganz großer Raum. Und in der Mitte des Raumes köchelt auf einem Feuer offensichtlich ein köstliches, weil wohlriechendes Gericht. Und im Raum sind Menschen, Männer und Frauen. Sie sitzen und gehen, stehen herum und sie haben alle lange Löffel. Und sie schöpfen mit ihren langen Löffeln aus diesem Topf heraus. Aber diese Menschen schauen elend aus, mager, missmutig. Und der Rabbi ist sehr irritiert, er schaut näher hin und da sieht er, sie können diese Löffel, diese langen, nicht zum Mund führen. Also gehen sie wieder hinaus und der Rabbi fragt, ja, was war denn das jetzt für ein Raum? Ja, das war die Hölle, sagt der Prophet. Sie gehen weiter, wieder eine ähnliche Situation, sie kommen in einen Raum, er scheint genau gleich auszusehen, in der Mitte ein Feuer, ein großer Topf, ein köstliches Gericht, überall Menschen, die sitzen, stehen, gehen mit langen Löffeln, die schöpfen aus diesem Topf heraus. Also es ist eine unglaublich gute Stimmung. Die Leute schauen fröhlich aus und gut genährt und der schaut genauer hin und da sieht er den Unterschied. Diese Menschen geben einander gegenseitig zu essen, geben sich die Löffel in den Mund. Ja, da weiß der Rabbi, wo er ist. Und das ist ein Märchen russisch-jüdischer Herkunft. Und natürlich ist die Aussage, Gemeinschaft ist verbunden mit und fördert Gesundheit und Glück. Wir sprechen deshalb auch von den 3G sehr oft. Das merkt man sich dann gut. Gemeinschaft, Gesundheit, Glück. Man kann statt Glück auch Lebenszufriedenheit, Lebensfreude, was auch immer sagen. Aber jedenfalls, da gibt es eine ganz enge Verbindung. Gut, was sagt jetzt die Wissenschaft? Ja, wenn wir von der Wissenschaft reden, dann ist es immer ganz gut, an den Anfang zurückzugehen. Und wenn wir an den Anfang unseres Lebens zurückgehen, dann ist eines ganz klar. Wir hätten ohne ein Du, ohne eine Bezugsperson nicht überlebt. Physische Nahrung ist viel zu wenig, selbst wenn das Muttermilch ist. Wir hätten nicht überlebt. Wir brauchen eine Bezugsperson und das ist Basiswissen der Entwicklungspsychologie. Wenn wir jetzt ein paar Schritte weiter zurückgehen noch, also mit ein paar Schritten meine ich jetzt ein paar zigtausende und hunderttausende, zigtausende Jahre, wie auch immer, sehr, sehr lange. Und zwar zum Anfang der Menschheitsgeschichte. Dann tut sich etwas Ähnliches auf. Da gab es ein Projekt von der British Academy vor ein paar Jahren. British Academy hat das 100-jährige Jubiläum gefeiert und die wollten wissen, anlässlich dieses Jubiläums, was macht den Menschen eigentlich wirklich zum Menschen? Was hat dazu geführt, dass es zu dieser unglaublichen Entwicklung gekommen ist? Und Lucy to Language hieß also dieses Projekt. Es ging darum, die Archäologie des Social Brains, der auf die Spur zu kommen. Und natürlich haben ganz viele unterschiedliche Wissenschaftsrichtungen da mitgemacht. Ja, und das Ergebnis war ganz klar, Gemeinschaft und Kooperation stehen am Anfang des Menschseins. Also es ist ziemlich das Gegenteil von dem, was wir auch immer wieder in so einer Art falsch verstandener Darwinismus, sage ich oft, immer wieder gehört haben, nämlich dass Konkurrenz eine der großen Triebfedern ist. Es ist ganz, ganz stark Kooperation. Das ist natürlich, können wir auch wieder den Anfang der Menschheit nehmen, ganz stark auch verbunden mit Ritualen. Und Rituale sind auch ganz intensive Gemeinschaftserlebnisse. Also wir können sagen, wir sind bis ins Mark sozial und das prägt uns dann natürlich auch ganz schön. Und es gibt auch die, egal ob Sozialphilosophie oder Neurobiologie, aber ich zitiere einen Satz von Michael Walzer: Das erste und wichtigste Gut, das wir einander zu vergeben haben, ist Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft. Das sagt er als Sozialphilosoph. Und wenn ich jetzt die Gehirnforschung, die Neurobiologen dazu nehme, dann ist die Aussage eben, dass vor allen Dingen, wenn wir Menschen miteinander interagieren, wenn wir, es muss gar keine wirkliche Kooperation sein, aber wenn wir interagieren, wenn wir es gut haben, wenn wir was zusammen entwickeln, was auch immer, Sie spüren das ja selbst, im Grunde genommen jede von Ihnen am eigenen Leib. Es ist so einfach, wenn wir in uns hineinhören. Wenn wir das tun, dann kommt es zur Ausschüttung von Glücksbotenstoffen, Oxytocin, Dopamin, körpereigene Opioide, und die erzeugen Glück, und das stärkt das Immunsystem. Das heißt, das fördert auch unsere Gesundheit und es macht natürlich Glücksgefühle. Also der Zugehörigkeit ist ein ganz wesentliches Thema, und die Evolution hat uns das eingepflanzt, dazu zu gehören, dass das eben wesentlich ist, weil wir sonst nicht überlebt haben, klarerweise. Es ist also quasi evolutionär in uns drinnen. Und jetzt können Sie sich fragen, was ist das Gegenteil von der Zugehörigkeit? Und ich hoffe, dass Sie es am eigenen Leib noch nicht so stark empfunden haben, aber wahrscheinlich miterlebt von anderen oder aus der Beobachtung gesehen, weil es ist soziale Ausgrenzung. Und soziale Ausgrenzung, das, was man heute auch kennt unter dem, was passiert zum Beispiel, wenn man von einem Mobbingfall oder was immer spricht, aber es gibt auch weniger dramatische Geschichten, das ist das, was Menschen wirklich bedroht, natürlich was die Kraft der Gemeinschaft bedroht, aber was tatsächlich auch, und das ist jetzt überhaupt keine Übertreibung von mir, lebensgefährlich sein kann. Also der plötzliche Herztod zum Beispiel, das sind Dinge, gerade Herz-Kreislauf-Schwächungen, die durch einen schwerwiegenden sozialen Schock sehr leicht passieren. Das heißt, wir sprechen tatsächlich von einem Thema, das uns bis ins Mark angeht, von einem Thema, das existenziell ist. Und deswegen, also Kollegen und ich, wir sagen auch immer mal wieder, wir können auch von einer sozialen Klimakatastrophe sprechen. Und ich nehme bewusst diese Anleihe an dieses Wort Klimakatastrophe, nicht nur, weil es jetzt aktuell ist, es ist sowieso schon lange aktuell. Aber das ist nämlich genau der Punkt. Und auch die soziale Klimakatastrophe ist etwas, wo es darum geht, dass unser, wir nennen es Sozialkapital, ich erkläre das Wort dann nachher später natürlich noch genau, wo die Kraft der Gemeinschaft einfach immer stärker auch im Schwinden ist. Das trifft auf Kinder und Jugendliche, die vernachlässigt sind, zu. Das trifft aber auch genauso auf alte, ältere Menschen zu. Die Gefahr der Vereinsamung ist größer, als sie war. Die Entsolidarisierung, all das sind Tendenzen, die wir eigentlich wissen, die wir ja natürlich jetzt auch messen können, und wo es ganz ähnlich ist wie bei der ökologischen Klimakatastrophe. Es gibt Analysen, es gibt Messungen, es gibt Ergebnisse, aber was tun wir schon dagegen? Viel zu wenig in Anbetracht dessen, wie wirkungsvoll dieses Thema ist. Gut, was können wir also tun, wie kann man damit umgehen? Ich möchte Ihnen auf jeden Fall heute zu diesem Thema Sozialkapital, das eben ein Aspekt auch meines beruflichen Lebens ist, ein paar, und wo es um Kraft der Gemeinschaft geht, ein paar Grundbegriffe sagen. Und zwar auch mit dem Ziel, dass Sie dann selbst Ihr eigenes Sozialkapital, wir messen auf verschiedenen Ebenen, mal reflektieren können, drüber nachdenken. Ich habe zu diesem Zweck auch, damit es dann leichter geht noch, einen kleinen Selbsttest gemacht, den Sie mit nach Hause nehmen können, wo Sie das Ergebnis dann sofort haben. Aber es geht vor allen Dingen darum, einfach mal auch in diese Richtung zu denken. Nur, dass ich mal in der Zeit bleibe, muss ich schauen, dass ich ja mit meiner Struktur gut zurechtkomme. Also was, gehen wir mal zu diesem Wort, ich habe Sozialkapital ja da gar nicht oben, aber trotzdem, jetzt wissen Sie es, Sozialkapital. Dieses Wort, das gibt's jetzt schon seit mehr als 100 Jahren und es ist ein seltsames Wort. Eigentlich kommt es in der Geschichte von normalem Finanzkapital, Humankapital, das war auch erstmal etwas, an das wir uns gewöhnen mussten und jetzt Sozialkapital. Und die drei hängen auch miteinander zusammen. Und ich mache oft die Erfahrung, dass Menschen ambivalent auf dieses Wort Sozialkapital reagieren. Und das ist auch kein Wunder, weil es scheint ja in sich zusammengesetzt zwei unterschiedliche Bereiche zusammenzubringen oder zumindest die widersprüchlich auch scheinen. Das Soziale wird oft mit dem Positiven verbunden und das Kapital eher mit dem Negativen, mit der Ausbeutung, was auch immer. In Wirklichkeit sind beide Aspekte, beide Worte natürlich neutral. Und der Einsatz, es kommt auf den Einsatz drauf an. Wenn wir es wörtlich nehmen, ist es perfekt und passt. Sozial ist das Gemeinschaftsbildende, ist an erster Stelle von Kapital kaputt. Der Kopf ist also das Haupt, ist das Allerwesentlichste. Sozialkapital, das trifft eigentlich dann das Ganze sehr gut. Man kann es natürlich auch mit anderen Worten bezeichnen, wie vertrauensvolle soziale Beziehungen, die Energie in Netzwerken und Gemeinschaften. Und wenn ich sage vertrauensvolle Beziehungen, dann immer mit messbaren und nachweisbaren Konsequenzen auch für Gesundheit, Lebensfreude, Lebenszufriedenheit, aber auch Sicherheit, das Gefühl persönlicher Sicherheit, aber auch gemeinschaftlicher, Demokratiefähigkeit. Ja, das weiß ich schon sehr viel. Ja, Sie werden dann wahrscheinlich auch im Dialog mit mir da in die Details nachfragen. Noch ein paar Worte, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass das plötzlich ein Thema war. Das ist eigentlich in den 80er Jahren entstanden. 80er Jahre, 90er Jahre ist es dann relativ populär geworden, auch in der Wissenschaft. Und das war eine Zeit, gerade auch 80er Jahre dann, wo die Auswirkungen der postmodernen Wohlstandsgesellschaft einfach auch die Menschen gespürt haben am eigenen Leib und im eigenen Leben. Das heißt, es hat einen Wertewandel gegeben, es hat eine zunehmende Wertevielfalt auch gegeben, eine Umwandlung, einen Verlust auch an Traditionen, an alten Werten. Es haben sich die Scheidungsraten erhöht. Die Mobilität ist viel stärker geworden, ist auch viel stärker gefordert worden. Das heißt, viele Menschen sind vom Land in die Stadt gezogen und haben da wertvolles Sozialkapital, viel Gemeinschaft zurückgelassen. Und das alles hat natürlich Auswirkungen gehabt und man hat das auch wissenschaftlich untersucht. Und einer der Wissenschaftler, die ja hier bahnbrechend waren, neben Bourdieu und Coleman, muss man sagen, war Putnam. Robert Putnam ist ein amerikanischer Politologe und Sozialforscher und er hat seine Studien in Amerika und Italien gemacht und er ist draufgekommen, dass Regionen, die am leistungsstärksten sind, wo das noch am meisten und am besten funktioniert, das Sozialkapital, dass die eine ganz hohe Einbindung in Vereine haben. Pointiert hat er gesagt, die Regionen mit den meisten Gesangsvereinen haben das beste Sozialkapital. Das heißt, das ist jetzt nicht nur eine schöne Komponente, sondern eine ganz klare ökonomische Komponente dazu gewesen. Und Es hat dann in der Folge natürlich sehr viel Interesse gegeben. Auch Weltbank und OECD haben sich angefangen, für das Thema zu interessieren, weil es so eine starke ökonomische Komponente auch hat. Und dann hat es das Programm gegeben von der OECD, Measuring Social Capital. Und damals war mein Kollege Professor Ernst Gehmacher, das ist schon ein sehr alter Herr, der war OECD-Beauftragter und wir haben zusammen ein Messinstrument entwickelt, um Sozialkapital zu messen. Und das haben wir in der Folge dann in Italien, in Liechtenstein und in Österreich gemacht. Und ich werde Ihnen jetzt mal sagen, wie diese Messmethode, also in den Grundzügen aussieht. Wir messen dieses Sozialkapital, die Kraft der Gemeinschaft, auf drei Ebenen. Und die erste Ebene ist die Mikroebene und jeder von Ihnen hat eine Mikroebene, hoffentlich, aber sicher, so wie Sie hier da sitzen. Ja. Und die Mikroebene ist der ganz vertraute nächste Personenkreis, den wir haben können. Da können Sie sich auch fragen, wie viele Personen habe ich, die ich auch mitten in der Nacht anrufen könnte, die mir jederzeit Hilfe und Unterstützung geben, wo vorbehaltloses Vertrauen funktioniert. Das werden jetzt nicht zig Personen sein, vielleicht eine Handvoll, zwei Handvoll, aber das ist sozusagen dieser kleine vorbehaltlose Kreis. Sehr oft sind das natürlich Menschen aus der Familie, aus der eigenen, aber natürlich auch ganz enge Freunde. Muss gar nicht immer Familie sein, nämlich, ja, bin ich oft drauf gekommen dann. Dann gibt's die Mesoebene. Die Mesoebene, das kann man auch bezeichnen als erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis. Und das sind wohl Menschen, die auch so ungefähr wie Sie hier sitzen. Wenn ich mir vorstelle, dass Sie nicht zum ersten Mal hierher kommen, sondern öfter, dann kennen Sie einander, vielleicht kennen Sie einander sogar beim Namen. Da kann sich dann sozusagen so ein Meso-Kontakt entwickeln. Das sind Menschen, die würden wir auf gar keinen Fall jederzeit anrufen. Aber es sind Menschen, die uns unter Umständen einen Gefallen tun, eine kleinere Hilfe geben. Dazu gehören ganz klassisch auch Arbeitskolleginnen, Nachbarschaften, ganz typisch, Vereinsmitglieder, was auch immer. Ja, also da kommt es auf ihren Lebenskontext drauf an. Und das können ganz viele Menschen sein. Das ist aber geradezu eine Ebene, die sehr schwächelt in unserer Gesellschaft. Wenn ich in unserer sage, dann meine ich jetzt nicht nur Österreich, sondern den deutschsprachigen Raum, aber es hat auch auf Italien so zugetroffen. Und ich mag dazu gleich noch ein Beispiel sagen, damit Sie ein Bild vor sich haben. Wenn ich von Sozialkapital auf der Mesoebene spreche, nehmen wir eine Nachbarschaft. Wenn Sie auf Urlaub fahren und vielleicht in einem Mehrparteienhaus wohnen, dann werden Sie vielleicht jemand brauchen, der Ihnen die Blumen gießt und die Post rausnimmt. Also fragt man eine Nachbarin, ob sie das tut. Das ist eine kleine Hilfestellung und Hilfeleistung. Und sie wird es tun, gehen wir davon aus. Das heißt jetzt, Sozialkapital nützt persönlich und wirkt gemeinschaftlich. Also es wirkt auf die gesamte Nachbarschaftsgemeinschaft. Es ist fein für mich, wenn ich es erlebe, dass ich mich nicht kümmern muss in meiner Abwesenheit. Diese Nachbarin tut es in der Regel auch gerne. Und es verändert aber auch die Hausgemeinschaft. Und so auf diese Art geht es jetzt ein ganz einfaches Beispiel, ja, das viele von Ihnen wahrscheinlich kennen, funktioniert das natürlich auch mit anderen Dingen. Das funktioniert mit jeder Gemeinschaft, mit einer Schule, mit einem Wirtschaftsunternehmen, mit allem Möglichen. Es braucht auf jeden Fall immer individuelle Bindungskräfte. Und außerdem ist Sozialkapital so, dass es durch vermehrten Gebrauch sich steigert. Es wird also nicht weniger, sondern es wird mehr. Gut, das waren jetzt also Mikro- und Mesoebene, die Sie haben. Und dann hat jeder Mensch auch eine Makroebene. Und Makroebene ist die Eingebundenheit in ein größeres Ganzes, unabhängig von persönlichem Kontakt, Früher war das ganz stark, also da geht es um ideelle Gemeinschaften, früher war das ganz stark traditionell Religion und Politik. Und diese beiden sind, das zeige ich so an, sehr, sehr runtergesunken. Also sowohl Politik als auch Religion haben diese Bedeutung, die sie hatten, verloren. Aber jetzt ist das durch andere Faktoren und durch andere Felder, die ich jetzt noch nicht verrate, die können Sie dann auch, wenn Sie wollen, erraten, ersetzt worden. Und es nützt jetzt überhaupt nichts, wenn Sie nur eine Ebene sehr gut besetzt haben, zum Beispiel die Mikroebene. Da spreche ich nämlich einen Trend an und eine Tendenz, die sehr verbreitet ist in unserer Gesellschaft. Das nennt man Cocooning. Diese Tendenz, sich zurückzuziehen aus dem gemeinschaftlichen Leben, hin in den kleinen Kreis der Mikroebene, wo man dann sagt, ja, mir reicht jetzt meine Frau, meine zwei Kinder und dann noch meine Freundin und das passt alles andere. Nein, meine Arbeitskolleginnen brauche ich auch nicht nach der Arbeit sehen. Mir ist das alles zu viel, sozusagen. Das ist sehr, sehr weit verbreitet, aber die Ebenen sind multiplikativ miteinander verknüpft und wenn eine Ebene null ist, dann ist alles null. Denn es passiert so schnell irgendetwas. Wir sind nicht gefeit vor irgendwelchen Schicksalsschlägen. Dann zerbricht die Mikroebene und ich habe gar nichts auf den anderen Ebenen. Und ich habe niemand, der mir zur Seite steht. Also deswegen multiplikativ verknüpft. Es gibt dann noch das Begriffspaar Bonding und Bridging. Das ist eine Bezeichnung dafür, ob die Beziehungen, die Sie haben, eher bei Menschen sind, die gleich sind, ja, die aus einem ähnlichen soziokulturellen Feld wie Sie kommen. So, man sagt ja auch, when people are like each other, they like each other. Das ist viel leichter, ja, hier eine Verbindung zu haben. Oder ob Sie auch Bridging machen, das kann man auch wörtlich nehmen als Brücken bauen zu anderen Personenkreisen und Menschengruppen. Und wiederum gilt, für sich persönlich kann ich mir anschauen, dieses Bonding und Bridging ist es ausgewogen, aber das gilt auch vor allen Dingen für eine Gesellschaft. Da spielt die ganze Migrationsthematik auch eine große Rolle. Ja, aber es braucht auf jeden Fall eine Balance. Ich schaue auf die Uhr, ob ich schon... nein, ich stoppe, glaube ich, jetzt mal wirklich hier.
Wir sind aber nicht so streng.
Also wenn ich weiß, Sie wirken ja auch überhaupt nicht streng.
Aber wenn noch das Bedürfnis da ist, etwas zu sagen, dann soll das durchaus sein. Ich denke, es gibt nachher noch.
Ja, genug, wir haben Zeit. Das ist sehr schön. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt diese, ja, dann füge ich noch gerne ein paar Sätze hinzu, denn. Ja. Wenn ich jetzt Ihnen diese Ebenen geschildert habe, die zutiefst mit Ihrem persönlichen Leben, mit Ihrem Dasein zu tun haben und verbunden sind und wo es ja dann darum ja auch gehen kann, wenn ich da so einen klaren Blick drauf habe, dann habe ich natürlich auch mehr Potenzial, diese Ebenen zu gestalten. Wir sind ja nicht einfach ausgeliefert sozusagen unseren Situationen. Wir können sehr viel selbst gestalten. Und noch ein Wort zu dem, wie diese Fragebögen dann aufgebaut sind. Und ich darf sagen, dass wir einen Datenpool haben von an die 25.000 befragten Menschen mittlerweile. Das heißt, das ist ein beachtlicher Datenpool, wo man dann schon auch gültige Aussagen treffen kann. Und wir haben diese, natürlich sind die Befragungen anonym. Es bekommt jeder Bürger, jede Bürgerin ab dem 15. Lebensjahr so einen Fragebogen. Nach oben ist die Grenze offen. Und es gibt keine repräsentativen Stichproben. Das heißt, wenn wir das, wir haben das in Bregenz, in Dornbirn, in Götzis zum Beispiel gemacht oder in ganz Liechtenstein, dann bekommt jeder einen Fragebogen zugeschickt. Und die Rücklaufquote ist dann das, was uns sozusagen für die Auswertung nützt. Und so ist diese hohe Zahl zustande gekommen. Und diese drei Ebenen werden verbunden mit Aspekten wie Gesundheit, Lebensfreude, Lebenszufriedenheit nach persönlichen Einschätzungen, auch dann Teilnahme in Vereinen, Einschätzung von politischen Institutionen, von gesellschaftlichen Institutionen, Freizeit, wie man sie verbringt, und so sind die Ergebnisse zustande gekommen. Und jetzt freue ich mich sehr und bin sehr gespannt, was Ihnen so durch den Kopf geht. Und ich werde versuchen, auch Antwort zu geben.
Vielen herzlichen Dank, Angelika Hagen, für die sehr schönen analytischen Blicke auf Phänomene, die uns hoffentlich täglich betreffen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen auch hier im Publikum, so wie ich es getan habe, bei der Aufzählung von Mikroebene und Mesoebene, dass man an die Menschen gedacht hat, die da hineinzählen. Eine persönliche Frage an Sie, weil es mich einfach von Ihrer Biografie her interessiert. Wie kam es dazu, dass Sie als Musikerin, die so intensiv im Konzertleben tätig ist, das Fach so rigoros wechselten?
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil es ja eine ganz wesentliche Frage für mein Leben war, weil meine ganze Sozialisation durch diese Kindheit, durch diese Musik geprägt war. Es ist einfach so, dass ich unglaublich gerne Geige gespielt habe und auch Quartett unglaublich gerne gespielt habe und mich auch mit meinen Geschwistern verstanden habe. Aber wir sind alle relativ nah beisammen und trotzdem, ich bin die Älteste, ist es in dieser Geschwisterreihe dann auch so, dass man manchmal, auch wenn man nur 1,5 Jahre älter ist und ein Mädchen ist und vielleicht so ist, einfach wie ich bin halt oder wie ich war, schon einfach dann noch vollkommen eigene, andere Gedanken gehabt hat. Und ich habe mich einfach für sehr viel interessiert. Ich habe mich auch für Malerei interessiert, für alles Mögliche. Ich hatte meine eigenen Vorstellungen, wie was zu sein hat. Und ich habe dann natürlich gemerkt, dass das einen ziemlichen Sog hat mit dem Quartett. Ich habe es auch geliebt. Ich bin auch gerne auf der Bühne gestanden. Aber mir war klar, dass ich mich entscheiden muss, ob ich mein Leben lang mit meinen Geschwistern verbringen möchte oder ob ich einen ganz eigenen Weg gehe. Und so gern ich die Geschwister gehabt habe und habe, so wenig konnte ich mir vorstellen, mit ihnen jetzt immer zusammen zu sein. Und deswegen habe ich mich entschieden zu gehen. Außerdem war mir das Umfeld des Quartetts damals als ganz junges Mädchen schon auch seltsam, das muss ich sagen, weil der Durchschnitt und das Durchschnittsalter von Menschen, die in Quartettkonzerte zu uns gekommen sind, ich habe gedacht, das ist 75,5 oder so. Also das war für mich ja damals alt. Ja, jetzt kommt mir das nicht mehr alt vor. Aber und immer das Gleiche, egal ob das jetzt in Japan war oder irgendwo in Ontario, in Kanada, wurscht, in Wien. Das ist das Gleiche. Und das ist natürlich auch eine ganz starke Form von Community und von Gemeinschaft. Menschen, die in Quartettkonzerte gehen, die Kammermusik lieben. Ja, und deswegen habe ich diese rigorose Trennung gemacht. Und ich habe das nie bereut. Aber ich muss auch dazu sagen, und das gehört schon dazu, wenn Sie mir diese Frage stellen, dass ich seit 15 Jahren wieder Geige spiele. Und das Glück habe, das auf eine Weise zu machen mit meinem Lebensgefährten zusammen, dass wir einfach ganz bestimmte Programme machen und sehr viel improvisierte Musik. Ja.
Wunderbar. Eine Frage jetzt auch noch von meiner Seite her. Da interessiert mich einfach Ihre Einschätzung oder Statement dazu. Social Media, Sie haben jetzt vorhin den Begriff des Sozialen so hervorgestrichen. Wenn ich angenommen jetzt Facebook herausnehme, etwas, das in einen größeren Kontext als sozial bezeichnet wird und natürlich Verknüpfungen herstellt, aber letztlich, weil so direkt das Face-to-Face ja fehlt, doch auch, dass etwas ganz groß Unsoziales ist. generell so Social Medias, Entwicklungen, ich meine, da kann man wahrscheinlich viel drüber sprechen, auch jetzt Kommunikationskultur, aber wenn ich einmal so...
Das heißt, Ihre Frage ist, wie sozial das wirklich
genau.
ist?
Ja. Ja. Oder ob das eine andere Sozialität auch, wenn man den Begriff ja. so verwendet, aber was da Ihre Einschätzung, oder vielleicht gibt es da auch Forschungsergebnisse oder Menschen, die sich darüber dezidiert Gedanken machen?
Wir haben uns schon viele Gedanken darüber gemacht, aber reine Forschungsergebnisse gibt es noch gar nicht so viele. Dazu allerdings, das kann ich auf jeden Fall sagen, dass Social-Media-Geschichten auf keinen Fall diese Art von Sozialkapital, nämlich die Kraft der Gemeinschaft, so wie wir jetzt davon sprechen, ersetzen. Ganz bestimmt nicht. Das nützt sehr viel für bestimmte Bewegungen, die man sehr schnell herstellen kann. Man kann sich sehr schnell organisieren, das alles ja, aber eine wirkliche Begegnung mit jemand, die ja auch persönlich ist, das ersetzen diese Social Medias nicht. Und es gibt ja auch Untersuchungen, dass Menschen, die sonst auch viel Kontakte haben, wenn sie sonst also persönliche Kontakte haben, dass die ihre Social-Media-Sachen anders nützen. Sie sind aber, gerade wenn es um Kinder und Jugendliche geht, sehr oft aber auch in diesen Social-Media-Sachen aktiv. Und solche, die vielleicht am Rande sind, die werden aber auch in den Social-Medias eher gemieden. Also das sind Sachen, die gerade für Jugendliche und Kinder ein ganz großes Thema sind. Aber es hat dieses Thema ursprünglich sogar begonnen mit der einfachen Geschichte vom Fernsehen, denn der Putnam, Sie erinnern sich, ich habe den erwähnt, ja, als einer der ersten, der diese Untersuchungen gemacht hat, der hat den Fernsehkonsum sehr angeprangert und jetzt haben wir ja ein Vielfaches, ja, davon. Also nein, man darf nicht denken, dass das Sozialkontakte persönlich ersetzt. Nein.
Bitte sehr.
Ich darf nur kurz vorzeigen, wie der Würfel funktioniert. Einfach oben reinreden, da ist ein Mikrofon drin und der ist ganz weich, das heißt, den kann man sich ja zuschupfen.
Danke ja. sehr. Das ist sehr sozial, wenn gleich auch ein Wurfspiel daraus wird.
Ich hoffe, ja, es ist hörbar, ich höre es. Das Sozialkapital, das Sie vermitteln, ist eigentlich sehr privat. Privat in den eigenen Bereichen, aber nicht hinausufernd in Unternehmen. Und ich meine, als Unternehmer ist das Sozialkapital eine beachtenswerte Größe. Man muss, wenn man Unternehmer ist, und ich war in diesen Positionen, schon das Sozialkapital, wie soll ich sagen, kapitalisieren. Man muss es beachten, man muss es in diese Unternehmensrechnung einbeziehen. Und das ist natürlich, klingt sehr banal, aber das ist eigentlich Realität in großen Unternehmen, wenn sie klug sind und gehen sie hinaus in die größere Dimension. Wir erleben es jeden Tag. Das Sozialkapital der Proteste ist ein Kapital. Und das unterschätzen unsere politischen Führer manchmal ganz, ganz großartig. Also sie verstehen nicht, was die Menschen bewegt als Sozialkapital. Das ist Kapital, wenn die Menschen hinausgehen auf die Straßen. Das ist Kapital. Das ist ihre Existenz. Und Existenz ist Kapital. Mehr will ich dazu nicht mehr erwähnen.
Aber ich möchte Sie schon gerne bestätigen, denn wenn Sie sagen, das hier ist sehr privat, ja klar, ich erkläre Ihnen, was es ist und dass Sie praktisch privat ansetzen können. Aber selbstverständlich haben Unternehmen ein Sozialkapital und sie tun gut dran, gut darauf zu schauen. Es wird auch immer wieder gemessen. Wir haben auch in Unternehmen gemessen. Und da kann ich nur sagen, da ist vor allen Dingen ein großer Fokus auf das Mesosozialkapital. weil Mikrosozialkapital ist für ein Unternehmen nicht günstig, überhaupt nicht angenehm. Ja, das kann auch ganz schnell umschlagen. Also Nähe macht anfällig gegenüber Verletzungen und dann dem umschlagenden Gegenteil. Aber die Mesoebene und eine Makroebene im besten Fall, nämlich eine übergeordnete Idee eines Unternehmens über die unmittelbare Tätigkeit hinaus. Also was für einen Mehrwert schaffen wir? Was bekommen die Menschen vom Herzen auch zusätzlich zu dem, was sie arbeiten? Natürlich hat das eine unglaublich große Relevanz. Es hat Wirkung. Außerdem, wenn das Sozialkapital eines Unternehmens, das sich speist aus dem Sozialkapital der einzelnen Persönlichkeiten, wenn das hier groß wirkt in einem Unternehmen, dann sind die Leute tatsächlich leistungsfähiger. Sie sind kreativer. Die Innovationskraft ist wesentlich höher. Das ist ganz klar. Ja, das liegt auf der Hand. Und wenn nicht, wenn es das Gegenteil ist, wie in vielen Betrieben, dann haben wir eine hohe Fluktuation. Wir haben viel Krankenstände und das ist verbunden mit ganz hohen Kosten. Das heißt, wenn wir von der Kraft der Gemeinschaft sprechen, ist es nicht einfach nur lieb und schön, sondern es ist eine ganz klare ökonomische Komponente.
Ja. Habe ich es richtig gesehen, dass da hinten ein Fragewunsch ist? Bitte. Nach hinten schmeißen, der Herr mit dem schwarzen Hemd. Die Richtung war gut, ja.
Schauen wir mal, hört man mich? Ja.
Bitte.
Ich habe zwei Fragen, glaube ich. Also nicht glaube, sondern zwei Fragen. Die erste Frage ist, dieses Sozialkapital scheint ein gewisses Maß an Objektivität zu genießen. Es ist so, Einsamkeit und Alleinsein sind zwei Konzepte, die recht stark subjektiv voneinander, also sie unterscheiden. Ich kann alleine sein, muss aber nicht einsam sein oder muss mich nicht einsam fühlen. Die Frage ist, Sozialkapital, gibt es dann objektiveren Maßstab? Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, genug Bindungen und Freundschaften zu haben, habe ich dann genug Sozialkapital, ja oder nein? Oder gibt es da sozusagen eine objektive Messgröße, objektive Richtschnur, an der man das ausrichten würde nach Ihren Forschungen oder Festlegungen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist dann dazu, ein bisschen unabhängig vielleicht, sehen Sie einen Unterschied oder haben Sie einen Unterschied gefunden in der Geschlechterverteilung? Beim Sozialkapital kann man sagen, Sozialkapital tendenziell, gibt es ja die, ich weiß nicht, ob es Vorteile sind oder nicht, Frauen sind tendenziell bindungsfreudiger, sozialer etc., Männer tendenziell nicht so. Das jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Sache, aber würden Ihre Forschungen sagen oder Untersuchungen, dass es da einen Unterschied gibt?
Also zur ersten Frage, ob das reicht, dass Sie sagen, na, mir geht's eigentlich gut mit meinen Beziehungen, passt schon, ja. Ich würde mich nicht darauf verlassen. Es ist sehr, sehr schön, wenn Sie das sagen können und ist schon mal eine total gute Basis. Und wenn Sie Interesse haben, dann schauen Sie sich das an und eben wie gesagt, der Test hilft Ihnen auch noch dabei. Aber man kann schon mal sagen, wie steht's auf meiner Mikroebene, wenn Sie jetzt, wenn Ihnen gleich vier Leute einfallen, sagen wir mal so vier reicht schon, aber 4 bis 7, 8 Leute, ja, die Sie anrufen können in der Nacht, dann steht es um Ihr Sozialkapital ja auch schon ganz gut auf der Mikroebene. Auf der Mesoebene, das ist gut, wenn man, jeweils ab 15 bis 30, 40, die kann man ja leicht bedienen hat. Aber da kann ich mich dann auch fragen, weil die Mesoebene eben auch eine heikle ist, wie viel habe ich da? Und auf der Makroebene kann ich das nicht quantifizieren. Aber wir sagen auf der Makroebene, wo hast du deine Sachen, wo dir quasi das Herz aufgeht, ja, wo du wirklich dich aufgehoben fühlst in irgendwas anderem. Also ich würde, seit ich mich mit Sozialkapital beschäftige, habe ich das schätzen gelernt, das auch genau anzuschauen und zu reflektieren. Ich würde nicht sagen, dass wir es alle quantifizieren müssen, aber in eine Richtung zu gehen und auch mal wirklich ganz klar zu schauen, wie schaut denn das aus bei mir, das tut einfach immer gut. Also Reflexion nach innen gehen hilft. Und wenn ich gerade dieses Wort sage, nach innen gehen, dann möchte ich noch Bezug nehmen auf das, was Sie gesagt haben mit Einsamkeit und Alleinsein. Das finde ich nämlich sehr, sehr schön und es ist ein Aspekt, der mir persönlich sehr wichtig ist. Ich mache einen großen Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Und Alleinsein ist auch schön, man kann es auch so sagen, alleins sein. Also ich kann irgendwo sein und mich vollkommen verbunden fühlen. Und das ist etwas ganz anderes. Und deswegen denke ich mir, das ist auch ein, gehen wir nochmal, Entwicklungspsychologie hatten wir am Anfang zurück. Kinder spielen dann nicht ständig miteinander oder mit Bezugspersonen. Kinder haben auch diese Phasen, wo sie da sitzen am Teppich und vor sich hin träumen oder irgendetwas tun. Früher hat man bös gesagt, schaust ins Narrenkastel. Ja? Aber das sind die Sachen, wo man zu träumen beginnen kann. Also das sind die Aspekte, die wirklich wichtig sind. Aber man kann sagen, wirkliche Einsamkeit macht krank, ja? Wogegen Gemeinschaft ein Gesundheitsschutz ist. Das ist nicht nur plakativ gesagt, das kann man auch nachweisen. Und zu Ihrer Frage nach der Verteilung Frauen und Männer. Ja, da gibt's schon Unterschiede. Und was wir vor allen Dingen bemerkt haben bei den Untersuchungen ist, dass es eine ganz, ganz große Sozialkapitalschwächung gibt bei alleinerziehenden Frauen, die unglaublich betroffen sind. Natürlich, es gibt mehr alleinerziehende Frauen als früher und die sind sehr oft von sehr schwachem Sozialkapital bedroht und sind wirklich unter einem ganz großen Druck. Dann haben wir noch, etwas war auch noch auffällig, in Dornbirn wollten die Auftraggeber auch noch eine Jugendstudie, das heißt eine extra, dass man die 15-Jährigen rausnimmt und extra schaut, wie geht's denen. Und Vorarlberg hat sehr viele Menschen, die aus der Türkei kommen. Und da hat man gesehen, dass die Mädchen, die türkischen Mädchen, die auch oft unglaublich gut in der Schule sind, habe ich mir sagen lassen, dass sie aber wie zwischen zwei Welten sind und ganz, ganz stark von Vereinsamung betroffen waren. Also wirklich so zwischen zwei Kulturen sich befinden. Dann hat man damals die Idee gehabt, ein Mädchencafé zu gründen. Ich glaube, das ist politisch dann nicht durchgegangen. Aber diese beiden Dinge fallen mir ein. Ansonsten ist es je nach Bildungsgrad natürlich auch Unterschied. Und das wird Sie jetzt nicht wundern. Klarerweise korreliert natürlich das Sozialkapital auch mit dem Bildungsgrad. Ja.
Danke.
Bitte.
Ich möchte noch einen Aspekt dazu erwähnen, dass eigentlich die Entwicklung von dem Sozialkapital sehr stark abhängt von Geben und Nehmen. Das heißt also, dass es Randgruppen gibt, die einfach das Geben nicht so können. Ich denke da an Menschen mit Behinderung, ich denke da an Migranten, die mit den Sprachen Probleme haben und so weiter. Also ich denke, dass das natürlich auch ein Riesenfaktor ist, ob so etwas gelingt oder nicht gelingt.
Ja, das Reziprozität, also Gegenseitigkeit, das ist sicher ein Thema. Ich versuche jetzt gerade ein Beispiel mir zu vergegenwärtigen, aus dem Bereich der Menschen mit Behinderungen zum Beispiel. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die einfach auch sehr, sehr viel geben können, wenn man nicht eine bestimmte Norm an Geben anlegt. Aber was mir ganz besonders einfällt, wenn ich das, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob Sie es war eigentlich eine Feststellung von Ihnen, gell? Keine Frage. Aber ich möchte ein Beispiel erzählen, das mich sehr beeindruckt hat, von Menschen mit Behinderungen. Es gibt Initiativen, die heißen so Danceability. ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen kennt, oder Mixed Ability, wo Menschen mit Behinderungen tanzen mit anderen Menschen zusammen. Und das hat eine unglaubliche Wirkung an Sozialkapital. Und es hat vor vielen Jahren, war ich das erste Mal, ich war eingeladen dazu, und zwar zum Improvisieren dazu, also zum auch Live-Musik zu machen. Und ich kann mich an ein Mädchen erinnern in einem Elektrorolli, und sie hat eigentlich fast keine Bewegungen machen können. Sie hat sich kaum bewegt. Und ich bin dann, das ist vielleicht 1,5 Jahre später, 2 Jahre wieder dazugekommen. Abgesehen von den letzten Jahren, das kann man sich nicht vorstellen, wie sich dieses Mädchen entwickelt hat. Und das war so berührend für mich zu sehen auch, wie, das ist, haben, da haben wir aber wiederum Musik und Tanz und etwas gemeinsam machen. Das ist unglaublich stark. Und vergessen wir auch nicht, das ist ja hier auch durch Norbert Travöger so stark in diesem Raum auch, dass es hier auch immer wieder um Musik geht. Musik ist ein unglaublich starker Sozialkapitalfaktor und tut sehr gut. Und es ist, Musik beruht auf Resonanz und es verstärkt die Resonanz der Menschen untereinander, so wie das Tanz auch tut. Also das sind die Dinge, die wirklich, wirklich gut tun. Man muss es immer wieder probieren, ja, auch wenn die Reziprozität manchmal nicht gleich sichtbar wird.
So, ein Blick. Ah ja, hier ist eine Frage. Bitte. Der Würfel wird geschmissen und wurde gekonnt gefangen.
Darf ich ganz was Sprödes fragen? Sie haben sie ja im Titel haben Sie messen. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, also man muss ja nicht alles quantifizieren, aber gibt es dann doch irgendeine Messeinheit? Sie haben zuerst gesagt, also im Mikro, auf der Mikroebene 4 bis 5, das ist ein Maß, sage ich jetzt, Menschen, auf der Mesoebene auch 20 oder so. Aber was ist denn wirklich ein Maß in Ihrer Wissenschaft?
Nein, also Menschen? Natürlich Menschen, ja.
Immer Menschen.
Ganz genau, es sind Menschen. und dann sagt man... Also wenn ich jetzt habe zum Beispiel 4 bis 9, ja, als Maß, ein sehr gutes, optimales Maß jetzt für die Mikroebene, das ist die Frage. Ich kann dann gleich auch noch mehr in diesen, ich habe einen Fragebogen nämlich mitgenommen. Und dann fragt man aber auch, und in welchen Bereichen hast du diese Menschen? Das heißt, wir können dann auch feststellen, sind das Arbeitskollegen, sind die aus der Familie, sind das Freunde und so weiter. Also das heißt, es ist ganz klar nachvollziehbar.
Die Messeinheit sind Menschen, also das ist...
Ja. In Bezug auf die Ebenen, ja.
Okay. Eine Frage jetzt von mir wieder. Wenn es so darum geht, was man... jungen Menschen mitgeben soll, beziehungsweise was man Menschen mitgeben könnte, die mit jungen Menschen arbeiten, sprich Leute im Schulbereich oder wenn ich jetzt an mich selber denke, ich unterrichte an der Universität, was ist da für mich als Person, die mit jüngerer Generation zu tun hat? Oder wenn es auch jetzt Menschen wären, die mit Kindern arbeiten, was ist da als Tipp oder als Tipps mitzugeben, dass man das Leben von jungen Menschen gut stärken kann?
Das geht eigentlich sehr einfach. Und ich habe es so genannt, Lernen ist Beziehung. Wenn ich mich einem, egal ob jetzt im Kindergarten, in der Volksschule oder auch später, einem jungen Menschen wirklich zuwende, wenn ich den meine, auch noch unabhängig davon, was er für eine Leistung erbringt, dann tun sie sehr viel und sehr viel Gutes. Aber das ist gar nicht selbstverständlich, weil das Schulmilieu ist auch sehr oft ein schwieriges. Das gilt für beide, für die Jugendlichen, die einfach natürlich auch schon manchmal mit ein paar Störungen kommen. Aber es gilt natürlich auch für die Lehrenden und für die Erwachsenen. Aber sehr oft binden wir, und das kennen Sie wahrscheinlich aus Ihrer eigenen Geschichte, weil es kennt ja fast jeder, dass unsere Leistungen auch an Wertschätzung gebunden sind. Und wenn jemand in der Schule gut war, dann war der Lehrer sehr oft ganz nett zu dem oder zu der. Und die schlechten Schüler, die sind eigentlich sehr schlecht und manchmal respektlos behandelt worden. Die haben natürlich dann auch respektlos reagiert. Aber man fragt sich, wer war der Erste? Ja, oder wer war die Erste? Also eine wirkliche Neugier auch. Ja, es ist auch eine Neugier. Was sitzt mir da für ein Mensch gegenüber? Was tun wir zusammen? Was kann ich geben? Das ist eigentlich eine innere Haltung. Da muss ich nicht besonders groß viel sagen erstmal. Es geht um eine innere Haltung, um eine Einstellung. Das ist es.
Ja, danke. Bitte. Ernst, bist du so lieb und schmeißt den Würfel?
Können Sie mir sagen, welchen Zusammenhang es gibt zwischen der Kraft der Gemeinschaft und der Persönlichkeitsstruktur des betroffenen Menschen? Ich könnte mir vorstellen, also wir haben alle eine gewisse Persönlichkeitsstruktur und da müsste es doch, also aus meiner Sicht müsste es unterschiedlich laufen.
Ja, es läuft sicher unterschiedlich. Aber wir haben nicht nur eine Persönlichkeitsstruktur, eine genetische Vorgabe, sondern wir haben natürlich auch ein Milieu, in dem wir aufwachsen, in Bezug auf Bildung, Kultur, alles Mögliche, die ganze Sozialisation, die uns prägt. Das sind alles Faktoren, die natürlich mitprägend sind. Und wie waren dann auch die Bezugspersonen zu uns? Also diese Frage kann ich Ihnen natürlich nicht beantworten.
Nein, ich habe sie gestellt aus meiner eigenen Erfahrung. Mhm. Ich bilde mir ein, dass ich für mich die Gemeinschaft nicht so wichtig ist wie für andere Menschen.
So.
Und zwar ihre drei Ebenen, alle drei Ebenen.
Mhm. Alle drei sind nicht wichtig.
Und nein, ich kann das jetzt nicht so fachmännisch beantworten. Ich muss das jetzt pauschal sagen. Ja. Aber ich stelle im Umgang mit Menschen fest, dass es für andere mehr Bedeutung hat als für mich. Das meine ich nicht, dass ich für mich gar keine, das meine ich nicht. Ich meine nur der Unterschied der Bedeutung müsste für die Menschen gegeben sein.
Das kann schon sein und das ist sicher auch etwas, was viele Menschen sagen, die einfach auch vielleicht introvertierter, was auch immer sind. Aber da gebe ich einfach nur, das darf auch alles so sein. Das ist ja nicht, ich gebe hier kein Schema vor. Es soll einfach anregend sein, zu überlegen, wie schaut mein Sozialkapital wirklich aus? Und es ist allzu leicht so, dass man vielleicht auch, weil jetzt jemand eher introvert ist, dann eher sagt, ach, ich brauche das jetzt aber alles auch nicht so sehr. Ja? Und in Wirklichkeit, gerade auch dann, wenn Menschen nicht mehr im Berufsleben sind, wenn sie aus dem Berufsleben ausscheiden, da steigt ja dann auch der Einsamkeitsfaktor unglaublich, dann kann es schon sein, muss ja nicht viele haben, ja, aber, und natürlich sagen das auch manchmal Menschen, die eine sehr starke Makroebene haben. Und das wollte ich eigentlich jetzt Sie noch fragen, was Sie für eine Idee haben, was heute Religion und Politik ersetzt. Sport stimmt ganz stark, ja. Esoterik, also Ehrenamt, danke für das Stichwort. Und was haben Sie gesagt? Gemeinschaft. Ja, okay, aber es ist so, wir haben ja Sachen. Ja, also wir geben natürlich Sachen vor. Es gibt, man kann auch frei antworten, aber die Sachen sind vorgegeben. Und jetzt sage ich Ihnen die Lösung, das Ergebnis, was tatsächlich an erster Stelle steht, wenn man den ganzen Datenpool nimmt, ja, also alle zusammen, dann steht an erster Stelle Natur. Und dann Musik, Sport, dann kommt sehr schnell mal der Beruf, und verschiedene Identitäten. Wenn ich an Südtirol denke, meine Identität als Südtiroler. Ne? Und solche Dinge. Esoterik, das haben wir unter Spiritualität, könnte man unter Spiritualität nehmen, sind beide, ja, da gibt es interessanterweise einen Unterschied zwischen Ost, Westen. Im Osten ist es, ja, in Österreich, eher im Osten ist es so, dass das eine Alternative sein kann. Spiritualität nennen wir es, nicht Esoterik zur Religion, aber im Westen überhaupt nicht. Ja, total uninteressant. Ja, also entweder man ist religiös oder nicht. Ja, und wenn wir jetzt noch nehmen, also Natur ist quasi die große Heilerin, das ist für viele Menschen so. Und wenn wir nur die Jungen nehmen von 15 bis 30, dann ist es nicht Natur, sondern dann ist es Musik. Und das ist total interessant. Die Menschen definieren sich sehr stark offensichtlich, also junge Menschen auch, über bestimmte Musikstile, Musikgruppen grenzen sich dadurch auch ab voneinander. Also das ist ein großer Bereich. Und weil Sie gesagt haben, Ehrenamt, das ist Arbeit, also Arbeit an Sozialem und solche Dinge. Das ist jetzt nicht so groß oben, aber wir haben diesen Ehrenamtsaspekt selbstverständlich in der Befragung drinnen. Und da ist es so, dass Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, tendenziell ein viel besseres Sozialkapital haben als andere. Und es ist auch so, dass wenn man sagt, was kann ich tun, um mein Sozialkapital zu verbessern, dann kann man sich oft sagen, ja, hast du vielleicht Lust, irgendetwas ehrenamtlich zu machen? Und heute ist das nicht immer nur in Vereinen, ja, so dass es so diese Funktionäre gibt und dieses Vereinswesen, sondern es gibt ja schon ganz tolle andere Initiativen und Möglichkeiten. Und natürlich, da lerne ich neue Leute kennen, da tue ich was für mich auf der Meso-Ebene und gleichzeitig ist es sinngebend. Also, so.
Gibt es eine maximale Anzahl an Menschen, zu denen man aktuell Kontakt haben kann? Ich habe mal irgendwas gelesen, ich bin mein 150 oder so, 150 Menschen mehr, weiß nicht, kann sich das Hirn nicht merken, mehr Gesichter oder mehr Zeit hat man einfach nicht.
Also im Bereich der Mikroebene ist es schon so, dass man ganz nah vertrauensvoll nicht so viele Menschen bedienen kann und schon gar nicht, also das sind schon 20 eigentlich zu viel, wie soll denn das funktionieren? Ja, wenn man so einen intensiven, also das geht nicht. Da ist es ganz klar, ist ja auch spürbar, oder? Und Meso-Ebene, na, das, also es ist unlogisch, dass man dann was über 200 groß hat, aber es gibt halt Menschen, die haben Communities, die sehr umfangreich sind, aber Meso-Ebene, da kann man schon ganz schön viel haben und da nützt es dann auch sehr. Ich meine, wir müssen uns auch vorstellen, das ist alles so, nicht alles nur so positiv. Um ein Beispiel zu erwähnen von Bourdieu, das war ein Forscher, der sich auch mit Sozialkapital beschäftigt hat und er hat auch die sogenannte Dark Side, die dunkle Seite von Sozialkapital ins Treffen geführt und hat einfach auch gesagt, es ist manchmal so, dass gerade auch junge Menschen, Jugendliche das Sozialkapital ihrer Eltern auch ja mitbekommen und dann in ganz bestimmten Kreisen und Netzwerken viel leichter weiterkommen als andere. Und das ist natürlich die negative Seite davon, wenn das in einer Gesellschaft sehr stark strukturiert ist. In Britannien zum Beispiel.
Ist das Freundalwirtschaft, sozusagen?
Naja, wobei das nützen kann.
Ich weiß noch nicht, ob es eine Frage wird. Wie ist es, wenn das Einzige, was einem Menschen helfen würde, ein Apfel ist, der hat aber eine Apfelallergie? Ich denke an sowas wie Autismus, Asperger. Wenn ich jetzt höre, wie bedeutend Gemeinschaft ist und das aber etwas ist, was dieser Mensch nicht erträgt oder was quasi die Allergie hervorruft, das widerspricht sich ja gegenseitig, oder? Und also das ist mir jetzt einfach als irgendwie so als Frage oder als unlösbares Rätsel. Haben Sie da eine Idee dazu? Oder
Naja, es sind Asperger und Autismus sind natürlich so klar krankheitswertig. Ja, das, trotzdem, ich bin auch eine Gegnerin von diesem normalen pathogenetischen Gesundheitsprinzip. Also wir sprechen, wenn wir von Gesundheit sprechen, auch von Salutogenese, vom Antonovsky-Prinzip. Jemand ist mehr oder weniger gesund. Und natürlich kann auch jemand mit Asperger mehr oder weniger gesund sein. Und nur weil Gemeinschaft jetzt offensichtlich, ja, nicht nur hier, sondern einfach auch tatsächlich eine wesentliche Größe ist, das ist unbestreitbar, kann man sie jemand, der dieses Phänomen hat, nicht aufoktroyieren. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Es geht ja da auch sehr stark überhaupt um in Bezug treten mit jemand. Und manchmal sind die Sachen auch nonverbal. Da geht es sehr stark auch darum, ich habe es immer wieder erlebt, welche innere Haltung habe ich auch zu Menschen, gerade wenn man mit Menschen mit Behinderungen zu tun hat. Da geht es oft weniger um das, was man dann wirklich so tut oder sagt, sondern, aber es ist eine so diffizile Angelegenheit, ich würde mich nicht trauen, da jetzt irgendwas Gültiges zu antworten.
Hier ist noch eine Frage. Ja, ja, bitte. Danke.
Keine Frage, nur eine Ergänzung. Also bei den Menschen mit Behinderten, und ich kenne mich da ein bisschen aus in der Sache, da ist natürlich die soziale, die Stärke zur sozialen Verbindung nicht unbedingt korrelierend mit der Behinderung. Es gibt also Menschen mit Down-Syndrom, die sind bekannt dafür, dass sie also ein mordsmäßiges Sozialverhalten haben, und das schiere Gegenteil ist eben dann der Autismus, der das einfach nicht kann. Ich habe aber noch eine andere Frage. Inwieweit ist bei Ihren Untersuchungen eigentlich der Aspekt hervorgekommen, dass also diese Vergemeinschaft und all diese Entwicklung von Sozialkontakt auch ausgenutzt werden kann gegenüber Jugendlichen und anderen Menschen, die suchend sind, die nicht sehr selbstbewusst sind, dass die dann in irgendwelchen Gemeinschaften hineinkommen und dort überredet werden? Ist das ein Gegenstand bei Ihnen gewesen, bei den Untersuchungen?
Das ist nicht direkt bei den Untersuchungen ein Gegenstand, aber es ist selbstverständlich, dass das genau etwas ist, was auch der Fall sein kann. Ich kann alles ins Gegenteil verkehren. Das macht aber trotzdem die Bedeutung nicht obsolet des Ganzen. Aber selbstverständlich kann man das. Und wenn Sie sich vorstellen, deswegen habe ich auch ganz am Anfang gesagt, es geht nicht um gut, schlecht. Es kommt auf den Einsatz drauf an. Stellen Sie sich vor, eine Gemeinschaft wie die Mafia ist eine sehr starke Gemeinschaft, hat bestimmte Werte und Normen. Das ist ganz klar, jeder weiß, was er zu tun hat. Man hält zusammen, es ist ziemlich stark, jeder weiß das. Aber das ist eben auch, wenn es nicht für was Gutes genützt wird, dann nützt es der gesamten Gesellschaft sicher nicht und irgendwann implodiert es ja auch. Ja.
Mich interessiert zu dem, was Sie einleitend gesagt haben, dass wir auch sozusagen in einer, Sie haben diese Anleihe genommen, bei einer also sozialen Klimakatastrophe oder in so einer Stimmung sind seit einiger Zeit. Und Sie haben jetzt dieses Negativbeispiel einer starken Gemeinschaft wie der Mafia gebracht, die sozusagen keine positiven Werte repräsentiert. Aber was gibt es aus Ihrer Erfahrung oder aus der Forschung vielleicht doch für ein positives Beispiel für eine gelingende Gesellschaft, die förderlich mit Sozialkapital umgeht?
Naja, da gibt es viel. Also wenn ich jetzt eine ganze Gesellschaft, sagen wir mal Gemeinschaften, die gut damit umgehen.
Darf ich es präzisieren? Ja. Das ist mir klar, dass es sozusagen innerhalb einer Bevölkerung überall Gemeinschaften gibt, die auch gut funktionieren. Aber gibt es, Sie haben einen Ländervergleich angestellt in Ihrer Forschung, gibt es über diese Länder, die Sie untersucht haben, hinausgehend Länder auf dieser Erde oder Gesellschaften auf dieser Erde, die mit diesem Sozialkapitalismus positiver umgehen, als es unsere gegenwärtige Kultur tut?
Ja, da fallen mir schon welche ein, aber ich kann nichts über deren jetzigen Zustand sagen im Moment. Aber natürlich sind das sehr oft auch indigene Gemeinschaften gewesen. Ich komme ja auch von meinen Studien aus der Ethnologie, aus der Völkerkunde. Und da hat es schon ja auch in Afrika Gemeinschaften gegeben, gerade auch unter den San, die sehr, sehr egalitär auch gelebt haben. Aber ich, aufgrund der Akkulturation, die so fortgeschritten ist, überall, würde ich mich nicht getrauen, da jetzt große Aussagen zu treffen. Aber wenn Sie sagen, der Vergleich, den ich habe über meine Gebiete, da kann man zum Beispiel sagen, dass es in Vorarlberg, dass die sehr gut aufgestellt sind mit Sozialkapital, weil sie vor allen Dingen einen Prozentsatz haben von ja, knapp 50% an Menschen, die sich ehrenamtlich und freiwillig engagieren. Also das ist einfach eine unglaubliche Sozialkapitalkraft. Das ist auch ein so hoher ökonomischer Wert, der enorm ist. Ich sehe in unserer Gesellschaft, und ich sehe das jetzt nicht nur, weil dieses Wort soziale Klimakatastrophe doch ein hartes ist, aber zutreffend, immerhin trotzdem, ja, es sollte ja auch aufrütteln, dass wir uns bewusst sind, dass wir was tun und wir können ja auch was tun und es wird ja auch so viel gemacht und es gibt tolle Initiativen. Es ist, früher hat man dann vom Tauschen gesprochen, jetzt ist das Tauschen schon in Teilen übergegangen. Also es gibt gerade auch in der Großstadt, ich kenne es einfach auch von Wien, ganz tolle Initiativen, die in eine andere Richtung gehen. Und ich glaube, dass jeder von uns, jede und jeder sehr viel Macht hat. Ich meine, unsere Macht liegt auch in unseren Geldtaschen. Wenn wir bestimmte Produkte nicht kaufen und das mehrere nicht tun, dann ist das einfach ein großer Machtfaktor. Und ich bin immer wieder konfrontiert mit so, was nützt denn der Einzelne oder was immer, aber es nützt unglaublich viel. Ja, wir können, jeder von uns, jeder Einzelne kann wirklich einen Unterschied machen. Aber Ihre Frage nach einer guten, idealen Gesellschaft. Ja, aber es geht einfach, wir würden ja alle wissen, in welche Richtung es gut gehen kann. Ich meine, wenn wir allein schon so weit denken, dass wir die Verbundenheit spüren, jedes Mal, wenn wir ein Handy haben, dann können wir spüren, wir sind eigentlich auch mit Menschen irgendwo auf der Welt verbunden, aber nicht, weil wir mit dem Handy telefonieren, sondern weil es dort gemacht worden ist. Ja, dasselbe trifft auf unsere Kleidung zu, auf alles Mögliche. Ich kann mir der Verbundenheit von Menschen auf jede mögliche Art bewusst sein und mich danach richten und danach handeln auch.
Ist aus Ihren Studien ersichtlich, ob ein rurales oder ein urbanes Setting dem Sozialkapital, der Schaffung von Sozialkapital eher zuträglich ist? Oder ist es, anders gesagt, eher ein Vorurteil, dass am Land das leichter ist als in der Großstadt zum Beispiel? Haben da Ihre Forschungen etwas ergeben?
Naja, das Land ist nicht gleich das Land. Das Land ist jetzt nicht mehr das Land, das es war. Mit dieser Landflucht und mit Orten, wo es nicht einmal mehr ein Gasthaus gibt und auch keinen Pfarrer für die Kirche. Die Feuerwehr. Okay, vielleicht die Feuerwehr. Also da deswegen ist das Land nicht mehr das, was man sich vielleicht vorgestellt hat, abgesehen davon, ich neige nie dazu, das Land zu idealisieren, weil wenn man sich auch vorstellt, was das für ein Kontrollfaktor ist, das ist auch schon mal unangenehm, ja. Was ich erlebe, ist, dass es in, ich kann von Wien sprechen, ja, dass es in Wien durch diese Grätzelstrukturen, es ist ja nicht einfach nur Bezirk, sondern wirklich auch Grätzelstrukturen, einfach offensichtlich leichter zu sein scheint, Gemeinschaften zu bilden. Also ich würde die Stadt und jetzt vor allen Dingen eine Stadt, die ich kenne wie Wien, als in mancher Hinsicht sehr positiv rausstellen. Ich finde das, was am Land passiert, ist wirklich traurig teilweise. Und gleichzeitig merke ich, es gibt aber auch Tendenzen, wieder zurückzugehen ja zum Land, ja, und zu schauen, was wenn man wenig Chancen hat, ja, in der Stadt. Das habe ich übrigens auch in Griechenland bemerkt. So viele Leute, die das Land verlassen hatten vor einigen Jahren, sind in die Städte gezogen. Und dann, wie die Krise war, sind ganz viele, wenn sie die Gelegenheit gehabt haben, zurückgegangen wieder. Ich kenne das von Kreta gut und haben einfach wieder die alten Dörfer angefangen zu beleben. Und das funktioniert, weil sie können, zumindest haben sie Nahrung, ja, und beleben einfach wieder den alten Raum. Aber wir können es nie global sagen und überhaupt hüten wir uns vor irgendwelchen plakativen Aussagen. Da hinten.
Entschuldigung, nehmen Sie bitte das Mikrofon. Der Würfel wird geworfen in Ihre Richtung. Wunderbar.
Hallo. Haben Sie auch Untersuchungen gemacht zu Sozialkapital in kommunistischen Ländern?
Nein, da habe ich gar nichts dazu. Nein.
Ist es nicht, also unterstellt man das dort eigentlich Sozialkapital eins ist oder mit dem Kommunismus oder was ist?
Ich habe Sie nicht akustisch verstanden, ob man unterstellt.
Ob man vergleichbar machen kann, dass soziales Kapital mit dem Kommunismus vergleichbar ist oder aus dem entstanden ist oder eine Grundform ist davon.
Das kann ich wirklich nicht beantworten. Wir haben nie Studien dort gemacht.
Vom Prinzip her ist er so ähnlich, oder? Ich meine, soziales Kapital, wie ich es verstanden habe, einer für alle für einen, auf der Mikroebene.
Das ist sehr theoretisch.
Theoretisch,
natürlich. Sehr theoretisch. Und in der Praxis hat es doch anders ausgeschaut, sonst wäre es wahrscheinlich ein Erfolgsprogramm geworden, was es nicht geworden ist. Aber was bemerkbar ist und vielleicht für uns alle bemerkbar war, das ist Deutschland. Wie es zum Fall der Mauer gekommen ist. Ich persönlich habe es ein bisschen brutal gefunden, mit welcher Selbstverständlichkeit man dann die Normen und Werte des Westens sozusagen für alle für selbstverständlich gehalten hat. Und natürlich, die anderen haben sich auch gefreut. Sie waren ja quasi weggesperrt oder zumindest hatten sie dieses Gefühl. Aber das ist auch etwas, was sich dann nicht bewährt hat, weil es hat viel gegeben, offensichtlich, was dort gut gewesen ist, sei das jetzt die Kinderbetreuung oder was immer. Es wäre einfach eine Frage der Wertschätzung gewesen, mal zu schauen und zu fragen, was können wir eventuell übernehmen oder bewahren. Und es hat sich nicht bewährt, diese arrogante Haltung.
Gleich nebenan noch.
Eine Frage noch, dieses Thema Bewerten, Zahlen, Daten, Fakten und Gemeinschaft. Wie verhält sich das eigentlich aus Ihrer Sicht?
Bewerten?
Bewerten heißt Zahlen schaffen,
ja.
Vielleicht dann ausgrenzen, vergleichen.
Mhm.
Und das gerade gegenüber Gemeinschaft. Ist das eigentlich wirklich so eine total tolle Sache, wenn man alles bewertet, vergleicht dann und irgendwo hinentwickelt?
Naja, in Ihrer Frage ist sozusagen ja auch ich höre ein bisschen so raus, so passt das überhaupt zur Gemeinschaft, wenn man das dann bewertet? Naja, es zahlt sich schon aus, das zu tun, weil manche Dinge, wenn man sie messen kann, wie Beziehungen, erst dann einen wirklichen Stellenwert bekommen, einen, der ihnen gebührt. Vorher haben sie den teilweise nicht gehabt. Und deswegen bin ich dankbar dafür, dass man es machen kann. Weil ansonsten bleibt es eine Messgröße, wie man früher dann halt gesagt hat, ja, was ist euch wichtig? Ja, die Beziehungen und die Beziehungen der Leute, dass es unserem Unternehmen und den Leuten da gut geht. Aber es hat nicht gestimmt. Das Zeug ist in der Schublade gelandet. Und wenn man es wirklich wissen will und wenn man wissen will, wie Gemeinschaft funktioniert, wie sie aufgebaut ist, wie wir auch evolutionär, biologisch geprägt sind darauf, dann kriegt dieser Ansatz mit Bewertungen und Schätzungen etwas ganz anderes. Und ansonsten ist dieses Wort bewerten eines, dem ich sehr, wo es überhaupt gut ist, dass man dem sehr kritisch gegenüber ist. Ja, aber nicht in dem Kontext. In dem Kontext bewährt es sich und hat sehr viel positiven Output.
Ich nütze jetzt die Gelegenheit, um auf das Buch auch hinzuweisen. Sozialkapital, Glück und Liebe messen und machen, ein Übungsbuch. Frau Hagen hat auch Exemplare hier, die man erwerben kann. Und ich glaube, Sie sehen das nicht so wie wir hübsch das sehen. Das Buch korrespondiert so wunderbar mit der Farbe des Kleides.
Ah, ja.
Und hier steht
eine gelbe Untertasse.
Gelbe Untertasse, die mit meinem gelben Shirt korrespondiert. Also das einfach nur zur Erklärung für diesen Raum hier vorne. Und dann gibt es noch ein zweites Buch, das Sie mitgebracht haben, das möchte ich auch zeigen. Flucht in die Freiheit, das eine andere Thematik in sich trägt. Vielleicht ein paar Worte dazu, einfach interessenshalber.
Es hat nicht vordergründig jetzt mit dem Thema zu tun, sondern ich habe die Restitutionsverhandlungen für die jüdische Opferseite begleitet, für die Claims-Konferenz, und habe in dem Kontext jüdische Österreicher, Ex-Österreicherinnen und Ex-Österreicher kennengelernt, sehr viele. Und als Ethnologin fragt man halt und schaut und macht Interviews. Und ich habe begonnen, mit denen Interviews zu machen, lebensgeschichtliche. Und daraus ist dann dieses Buch entstanden. Und Flucht in die Freiheit, der englische Titel, der trifft es besser, Challenge by Escape. Mich hat einfach interessiert, wie Menschen, die vollkommen aus ihrem sozialen Kontext gerissen sind, die ja auf eine unfassbar brutale Weise einen Verlust ihres Sozialkapitals erleben, ja, und vielfach sind ja die anderen Familienmitglieder in den KZs ermordet worden. Und damit mussten sie auch noch fertig werden und dann dieses Palästina-Israel aufbauen. Mich hat das sehr berührt, auch vor allen Dingen, weil es so einen Heimataspekt hat und die Leute so unterschiedlich dann mit dieser Vergangenheit umgehen. Und es hat mich auch interessiert, was Sie denn draus gemacht haben dann, wie Sie Ihr Leben neu aufgebaut haben. Und deswegen dieser Titel. Und es sind nicht nur die Interviews drinnen, sondern es ist auch aus psychoanalytischer Hinsicht, hat Felix de Mendelssohn gemacht und dazu geschrieben, Anton Pelinka aus politologischer und der Doron Rabinovici aus historischer Perspektive auch noch dazu Beiträge geleistet. Aber es hat alles, wenn wir es uns anschauen, mit Sozialkapital zu tun. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, auch unsere Stadt, das Stadtbild, die Architektur, Sie werden das Sozialkapital überall sehen, in jedem Bau. Es ist ein Unterschied, ich bin am Bahnhof angekommen, ob am Bahnhof, die sind ja oft viele neu gemacht, ob da jetzt Bankerl stehen oder nicht, hat mit Sozialkapital zu tun. Ich kann mich hinsetzen oder nicht. Wenn ich nicht will, dass sich Leute hinsetzen, dann werde ich dort keine Bänke machen. Also jeder Stadtplaner gestaltet Sozialkapital und in der Architektur, im Stadtbild spiegelt sich Sozialkapital. Also es ist, darüber könnten wir einen vollkommen eigenen Abend machen und einen spannenden. Und wie ich hierher gekommen bin, habe ich mir das Haus angeschaut, gut, jetzt weiß ich 500 Jahre. Ich habe mir gedacht, wow, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da zu diesem Bau sagen soll, außer dass vor allen Dingen ich in Erinnerung habe, das ist aber hier gar nicht nieder, dass die Raumhöhe natürlich oft viel niederer war, die Aufgänge natürlich viel enger. Aber ich möchte gerne noch, weil ich gesagt habe, das hier ist ja auch eine Art von Gemeinschaft unter der Ägide von Johannes Kepler. Der wäre sozusagen die Makroebene, Sie sind die Mesoebene. Und ich habe, weiß jetzt nicht so viel mehr als in der Schule über Kepler, aber so viel schon, dass er sich nicht nur für Astronomie und Mathematik interessiert hat, sondern dass er einfach auch ein Theologe war und dass er als pythagoreischer Mystiker bezeichnet worden ist. Und da ist mir ein Zitat eingefallen von Hans-Peter Dürr, den ich sehr schätze. Und das möchte ich Ihnen noch, also eigentlich fast abschließend ist das ja, vorlesen. Und Hans-Peter Dürr ist vor, ich glaube, ich bin richtig, wenn ich sage, vor 2 Jahren gestorben. Er hat den Nobelpreis bekommen für Alternativ-Nobelpreis für Physik und er hatte den Friedensnobelpreis. Und er ist ein ganz toller ein Quantenphysiker gewesen. Und er schreibt, dachten wir früher noch, alles sei getrennt, sehen wir nun, dass alles von Anfang an unauflösbar miteinander verbunden ist. Das Fundament der Wirklichkeit enthüllt sich als etwas zutiefst Spirituelles. Damit gelangen wir Physiker an einen Punkt, an dem wir uns mit den Mystikern treffen. Und das habe ich eine sehr, sehr schöne Verbindung zu Johannes Kepler gefunden. Und ja, also wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt.
Ich denke, es ist auch ein guter Zeitpunkt, den Salon zu beenden. Ich kann natürlich einen Blick in die Runde werfen, ob es noch ein ganz brennendes Statement oder eine Bekräftigung gibt. Aber ich denke, es sind viele Dinge zur Sprache gekommen. Ich danke Ihnen von Herzen, Angelika Hagen. Ich freue mich sehr, dass wir einander so kennengelernt haben.
Ja, das freut mich auch.
Das ist wirklich sehr fein. Und wünsche Ihnen alles Gute. Von meiner Seite her noch eine Frage. Was sind die nächsten Projekte, die Sie vorhaben? Das interessiert mich.
Jetzt allgemein?
Was Sie vorhaben, entweder eine spezielle Forschungsfrage oder ein nächstes Buch wieder. Nicht jetzt auf musikalischer Seite, sondern auf der Seite
des Buches, das wir besprechen. Also gar keine besonders großen Sachen, muss ich sagen. Ich mache einfach jetzt derzeit ein paar Evaluierungen zum Sozialkapital ich kann mit nichts Großem im Moment aufwarten, außer das normale Programm. Etwas, was sehr viele Menschen in Anspruch nehmen, das war das Bedürfnis, Sozialkapital auch im Coaching zu verwenden. Und da ich sehr viel Coaching auch mache, habe ich den sogenannten SIM-Test entwickelt, Social Capital Impact Measurement. Und da kann man auf einer Seite ausfüllen, also die wichtigsten Parameter, und das ist auch computergestützt, das heißt, es kommt dann eine Grafik raus und die dient dann sozusagen als Grundlage für dieses Coaching, wenn man sein eigenes Sozialkapital anschauen will. Und ich habe das auch jetzt auf Wunsch von Unternehmen für ein Unternehmen entwickelt und das werde ich weiter ausbauen, denke ich mir. Es ist erst in der Pilotphase.
Ja, ja. Wunderbar. Wir dürfen auch auf diese Tests nicht vergessen. Wenn Sie Interesse haben, kommen Sie dann her zum Tisch und nehmen Sie das mit. Bevor ich Ihnen den abschließenden Applaus gerne zuspielen möchte, noch die letzten Infos. Montag, 20. Jänner, Unlimited Responsibility, Artist Talk mit Irena Lagator-Pejovic, eine Künstlerin, die Assistenzprofessorin an der Universität von Donja Gorca in Montenegro ist. Eine Veranstaltung der Katholischen Privatuniversität Linz in Kooperation mit dem Kepler-Salon. Ich weise auch darauf hin, dass Sie in der Kepler Tribune jeweils das Programm finden und in der aktuellen Tribune finden Sie auch einen Text von Angelika Hagen. Liebe Angelika Hagen, herzlichen Dank für Ihr Kommen und alles Gute.
Danke.